Guten Morgen. Ja, das Thema heute heißt gelebte Einheit. Das ist ein Aktivum, das ist etwas Aktives. Gelebte Einheit, das ist kein Status. Und wir haben ja eine bewegte Woche hinter uns, wo die Einheit unseres Volkes ja auch etwas auf die Probe gestellt wird, im politischen Bereich, wo heute Parteien miteinander reden und auch nach Einheit suchen. Und spüren, dass eine gewisse Einheit so auch im Volk nicht da ist. Dann haben wir diese Woche verloren. Okay? Meine Frau war eigentlich gar nicht so unglücklich. Die hat dann gesagt, na, es gibt doch demnächst wieder eine Weltmeisterschaft und jetzt habe ich meinen Mann für mich und nicht mehr der Mann für den Fernseher. Ja, das hat also auch einen positiven Aspekt. Was mich ein bisschen bewegt hat, ob das jetzt der politische war oder auch das jetzt im sportlichen Bereich, war nicht, dass man sich nicht einig war, dass man verloren hat, sondern was mich viel stärker bewegt hat in dieser Woche war, wie dann Menschen miteinander umgegangen sind, wie sie übereinander gesprochen und geredet haben. Ich rede noch gar nicht mal von den Medien, die greifen ja alles auf und demnächst dementieren sie es wieder und so weiter. Und ich meine einfach so auch persönlich. Und Einheit geschieht nicht automatisch. Und nicht nur dann, wenn wir alle einer Meinung sind, ein Ziel haben, sondern Einheit ist etwas Aktives, was von uns innen herauskommen muss. Und es hat auch etwas mit dem Ziel zu tun. Es ist wieder mal Sonntagmorgen. Wir sind hier zusammen, um gemeinsam zu singen, zu beten und auf Gott zu hören. Wieder neu aufzutanken, Gemeinschaft miteinander zu haben, gemeinsam erleben wir eben auch einen Gottesdienst. Die Gründe, die euch jetzt heute Morgen hier hingebracht haben, mögen ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, dass jeder ganz andere Beweggründe hat und damit auch andere Erwartungen an diesen Gottesdienst oder an eine Gemeinde. Und je nachdem, wie unser Alltag gerade aussieht, welche Bedürfnisse wir haben und auch ein Stück weit, welches Bild wir von der Gemeinde haben. Und dann fragt man sich, wie muss denn eigentlich Gemeinde sein? Oder eher sollte Gemeinde sein? Es gab wahrscheinlich noch nie eine Zeit in Deutschland, in der es so viele unterschiedliche Kirchen, Gemeinden und Denominationen gab. Jede mit einem bestimmten Profil. Und gleichzeitig spielen die unterschiedlichen Konfessionen immer weniger eine Rolle. Wenn jemand heute in eine neue Stadt zieht, wird oft nach ganz anderen Kriterien entschieden und die eigene Konfession spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Entscheidung wird weniger aus einer Überzeugung getroffen, wo man jetzt hingeht, zu welcher Gemeinde, sondern mehr aus dem Gefühl und aus dem religiösen Bedürfnissen. Etwas plakativ gesagt, ich gehe in die Gemeinde, die mir gerade entspricht. Meiner Theologie, meiner Spiritualität, meinem Bild von Gemeinde oder auch, wo Menschen wie ich eben sind. Ich möchte es nicht schwarz malen und dennoch auf eine gesellschaftliche Veränderung hinweisen. Wir leben heute in einer bedürfnisorientierten Konsumgesellschaft. Und das hat auch etwas mit unserer Gemeinde zu tun. Damit verbunden auch eine andere Haltung eben gegenüber Gemeinden. Und ich empfinde es als einen gewissen Druck, dem die Gemeinden ausgesetzt sind, möglichst viele der Bedürfnisse zu bedienen. Und das kann einen ganz schön zerreißen, weil die Menschen alle so unterschiedlich sind. Und es stellt sich die Frage, was macht denn dann eigentlich eine christliche Gemeinschaft aus? Der Apostel Paulus hat eine ziemlich genaue Vorstellung, wie eine christliche Gemeinde zusammenleben soll. Immer wieder schreibt er den unterschiedlichen Gemeinden, worin sie schon gut sind und an welchen Stellen noch Entwicklungspotenzial ist. Und dabei geht es weniger darum, die beste Gemeinde zu werden. Sie sollen immer mehr zu einer Gemeinde werden, die Christus entspricht, die sich an ihm orientiert und das lebt. Und so schrieb Paulus eines Tages aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Philippi. Wir wissen jetzt nicht, ob das Gefängnis Ephesus war oder Rom. Die meisten Ausleger gehen von Ephesus aus. Und wir lesen da in Philippa 2, Vers 1 bis 4. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit dem gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Diese Gemeinde wirkt erst einmal sehr vorbildlich. Paulus zählt auf, was für Funde sie in der Gemeinde haben. Eigenschaften in der Gemeinde, die gut schützenswert sind, die Kennzeichen einer christlichen Gemeinde sind. Die Ermahnung in Christus, die Ermutigung in Christus, den Trost in der Liebe, die Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das hört sich nach einer guten und tollen Gemeinde an, in der sowas gelebt wird. Klingt vielleicht selbstverständlich nach dem Motto, Christen müssen immer nett zueinander sein, doch so leicht ist es halt eben oft nicht. Nicht automatisch wird man zu solch einer Gemeinschaft. Und ich glaube, dass die meisten schon einmal zwischenmenschliche Enttäuschungen und Konflikte in einer Gemeinde erlebt haben, wo Gemeinde eben nicht so war, wie sie sein sollte und wie Paulus es von den Philippern berichtet. Es wirkt fast wie eine Utopie, ein Wunschbild von einer Gemeinde, eine perfekte Gemeinde. Und doch können wir es vielleicht als ein Ziel sehen, eine Gemeinschaft zu sein, in der genauso miteinander gelebt wird. Dass wir uns das immer wieder als Ziel vor Augen halten. Immer wieder neue Wege zueinander finden, sich zu ermutigen, in Liebe füreinander da zu sein, barmherzig zu sein und zu trösten. Spannend ist doch, dass es hier gar nicht um irgendwelche Formen geht, wie die Gemeinde ihre Gemeindeleben gestaltet. Auch eigentlich nicht um die richtige Theologie oder eine bestimmte Glaubenspraxis. Kennzeichnend und Kennzeichen der christlichen Gemeinde ist ihr Umgang miteinander, die gelebte Einheit. Die Grunderfahrung, die Menschen in einer Gemeinschaft erleben können. Paulus sieht allerdings noch einen Bereich, an dem die Gemeinde einen gewissen Mangel hat. Und zwar an der Einheit der Gemeinde. Und so schreibt er dann, so macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Dieser Satz verwundert erst einmal. Wenn sie doch so verbindlich zusammenlebt, wie kann dann die Gemeinde keine Einheit sein? Auch die Einheit kommt wohl nicht automatisch. Sie sollen nicht nur auf einer emotionalen Ebene eine Einheit bilden, sondern auch in ihrem Denken. Die vorher genannten Grunderfahrungen sind praktisch eine Voraussetzung für den nächsten Schritt, eine Einheit zu werden. Und zwar nicht nur auf der Gefühlsebene. Diese Einheit wäre zerbrechlich, wenn es immer nach unserem Gefühl geht, wie ich mich gerade fühle, und stark abhängig von den Menschen. Es geht durchaus auch um eine inhaltliche Übereinstimmung und eine Gesinnungseinheit. Und bei den Worten einmütig und eines Sinnes sein, gehen wahrscheinlich bei einigen die Alarmleuchten an. Sollen wir denn keine eigene Meinung mehr haben? Müssen wir uns immer einig sein über bestimmte Dinge? Ist das nicht total weltfremd? Wir leben in einer gewissen Spannung zwischen Selbstbestimmtheit, Individualität und Freiheit auf der einen Seite und einer gewissen Verbindlichkeit, einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis und der Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft auf der anderen Seite. Aber wie können diese beiden Seiten zusammengebracht werden? Wahrscheinlich nur durch den gemeinsamen Glauben an Christus. Denn das ist das Zentrum. Alle anderen Fragen sind dabei nachgeordnet oder untergeordnet. Und deshalb dasselbe Denken haben bedeutet also nicht unbedingt die gleiche Meinung zu haben oder die gleiche Antwort auf die Fragen zu finden. Dasselbe Denken bedeutet vielleicht, dass wir Christus fragen, was willst du denn, wie wir leben? Wie können wir in deinem Sinn auf dieser Welt, in dieser Gemeinde leben? Die Einheit entsteht durch den gemeinsamen Fokus und das Ringen um die Antworten. Ja, wir sind eins durch Christus, weil er uns als Glaubensgemeinschaft eben zusammengestellt hat. Sogar berufen. Er hat uns berufen, gemeinsam Glauben zu leben und nach seinem Willen zu fragen. Wir sind eins, auch in unserer Unterschiedlichkeit, wenn wir gerade Konflikte haben oder Missverständnisse. Wir sind eins durch Christus. Das war auch das Verlangen Jesu, das er seinen Jüngern mitgegeben hat. Ich möchte, dass ihr eins seid, wie ich mit dem Vater eins bin. Diese ganz innige Verbindung. Paulus hatte wahrscheinlich genau einen Streit zwischen zwei Frauen vor Augen, als er diesen Text schrieb. Kapitel 4, Vers 1 lesen wir davon, dass Euodia und Syntyche nicht gleicher Meinung waren. Zum Glück steht da nicht, über was sie eben unterschiedlicher Meinung waren. So können wir einfach diese Situation einfach auch auf unsere Situation mit übertragen, ohne Abstriche. Und dann einfach sagen, was sagt Paulus denen dann? Seid eines Sinnes in Christus. Das ist eine Antwort auf eine Unterschiedlichkeit. Denn dieser Streit soll geklärt werden, schreibt Paulus zwei Kapitel weiter, weil die Einheit nicht nur fiktiv ist, sondern gelebt werden soll. Sie sollen sich nicht voneinander abwenden und aus dem Weg gehen, sondern wieder aufeinander zu, um gemeinsam Gott zu dienen. Und die Einheit bewahrheitet sich erst in der Praxis, indem wir aufeinander zugehen, unser Leben und unseren Glauben teilen. Sie sollen dieselbe Liebe haben. Und auch hier meint Paulus nicht nur das Gefühl, sondern auch die Entscheidung, meinen Bruder, meine Schwester, den Menschen, der mir gegenübersteht, zu lieben. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Und danach zu fragen, was dient denn dem anderen? Und nicht nur auf die eigenen Themen und Wünsche zu schauen. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Und danach zu fragen, was dem anderen dient und nicht nur auf die eigenen Themen und Wünsche zu schauen oder die eigene Meinung über alles andere zu stellen. Das Bild von Gemeinde, welches Paulus zeigt, hat seine ganze Kraft und Stärke darin, die Einheit in Christus zu leben. Gelebte Einheit heißt aktiv sein, heißt nicht nur dem Gefühl, sondern einfach auch das Bewusstsein, sich immer neu vor Augen zu stellen. Ich bin zusammengestellt in dieser Gemeinde mit Geschwistern und wir sind Schwestern und Brüdern vor Christus. Sich an ihm zu orientieren und diese Einheit in Liebe und Demut zu leben, immer wieder gemeinsam den Blick auf Jesus zu werfen und danach zu streben, ihm ähnlicher zu werden. Denn nur gemeinsam können wir Leib Christi sein. Nicht jeder für sich alleine. Niemand kann das alleine. Mein Vater war mal auf einer Missionsreise in Spanien, da hat er dann einen Christen getroffen, der dann sagte, ja, also wir haben uns in der Gemeinde dermaßen oft zerstritten, jetzt bin ich mit meiner Frau alleine und teile mit ihr immer sonntags das Abendmahl. Das kann es nicht sein. Es geht um diese gelebte Einheit. Und wenn wir uns in dieser Liebe begegnen, dann hilft uns Christus auch, über unsere unterschiedlichen Erwartungen, Meinungen, über unsere Vorstellungen doch eine Einheit zu bilden. Paulus meint nicht nur das Gefühl, sondern auch die Entscheidung, meinen Bruder und Schwester, den Menschen, der mir gegenübersteht, eben zu lieben. Sich an ihm zu orientieren und diese Einheit in Liebe und Demut zu leben. Und immer wieder gemeinsam den Blick auf Jesus zu werfen und danach zu streben, ihm ähnlicher zu werden. Denn nur gemeinsam können wir den Leib Christi sein. Niemand kann das eben alleine. Und diese Einheit zeigt sich in der gelebten Praxis, im Umgang miteinander, in der Liebe und auch in der Vergebung. Es zählen weniger die eigenen Bedürfnisse, sondern das gemeinsame Leben und auch Erleben. Und darin segnet Gott uns auch. Eine solche Gemeinschaft hat durch eine Ausstrahlung nach außen, hat auch eine Ausstrahlung nach außen. Sie zeigt, dass es möglich ist, miteinander gut zu leben, jeder mit seiner Eigenart und doch in einer Einheit. Das erste Zeugnis, das die Christen zu Antiochien in der Umwelt hatten, war: Seht, wie sie einander lieben. Das war das erste Zeugnis. Und die Revolution eigentlich, neben dem Kommen unseres Herrn in diese Welt und die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten, aber rein gesellschaftlich die Revolution war die, dass das Evangelium so manche eingefahrenen Stände aufgehoben hat. Der Wert der Frau wurde hochgehoben. Die Ranglisten wurden aufgehoben. Da saß dann der Senator des Römischen Reiches neben dem Bettler aus Rom und waren eins in Christus. Und das war das Revolutionäre des Evangeliums, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben und dass Gott einfach auch wieder eine Gemeinschaft stiftet in der Gemeinde, die einfach eine volle Power hat und ein Zeugnis ist für die Menschen um uns herum. Seht, welche Liebe sie untereinander haben. Und das ist ein Kennzeichen, wonach wir eigentlich uns auch wieder immer neu ausstrecken müssen und uns fragen müssen, was können wir tun, damit wir diese Einheit leben, auch wenn wir in bestimmten Fragen und Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Das kann man ja haben. Aber wie man dann miteinander umgeht und übereinander spricht und miteinander spricht, das sollte in der Liebe, in der Vergebung und in der Barmherzigkeit Gottes geschehen. Und das hilft uns in der Gemeinde und macht uns als Gemeinde auch attraktiv. Amen.